Ladies and gentlemen, tonight, live from South Boston, three fine young men from Germany, Benny, Penny, and Tom with Piratenflausch, sponsored by Costello's Pizza. Yummy.
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leiden los. Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.
Wir streiten und wir lachen, nur dafür sind wir da.
Köpfe rollen, es geht gleich sehr und Träume werden wahr. Sammelt euch Matrosen auf Decken und Vorwärtsmarsch. Erzählt nur nichts dem Mauskonzern.
Sonst krieg ich euch am Arsch.
Hey, hey, Piraten, kommt ganz schnell herbei. Schwingt, geschwingt das Holzbein, sonst ist der Spaß vorbei. Hey, hey, Piraten, der Flausch, der ist famos. Drum setzt euch und höret her. Joho, es geht jetzt los.
Wir waren ein paar Wochen undercover und haben ganz viel geforscht, herausgefunden und spioniert. Und herausgekommen ist eine komplett neue Staffel Piratenplausch.
Yay!
Wir gehen in die dritte Runde. Einige Sachen sind neu, andere altbewährt, aber unseren Prinzipien sind wir natürlich weiterhin treu geblieben. Filminfos und Unterhaltung schreiben wir weiterhin groß. Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode unserer dritten Staffel vom Piratenplausch mit Departed unter Feinden.
Departed. Was? Unter Feinden. Ach so.
Wir decken einige unbequeme Wahrheiten auf, wir verraten pikante Details und wir eröffnen die intimsten Geheimnisse dieses Films.
Aha.
Daher sprechen wir wie immer eine Spoilerwarnung aus.
Spoilerwarnung.
The Departed, unter Feinden oder auch das Duell der Maulwürfe, ist ein US-amerikanischer Mafia-Thriller aus dem Jahr 2006 mit Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio und Matt Damon in den Hauptrollen. Regie geführt hat Martin Scorsese, Kameramann war der Deutsche Michael Ballhaus, der sehr oft mit Scorsese zusammenarbeitet.
Mhm.
Auszeichnungen gab es einige. Departed hat einen Golden Globe für die beste Regie bekommen, sowie insgesamt 4 Oscars, darunter auch hier für die beste Regie und den besten Film. Die anderen beiden Goldjungen gab es für den besten Schnitt sowie fürs beste adaptierte Drehbuch.
Wow.
Mhm. Mit einem Budget von 90 Millionen US-Dollar spielte der Film letztendlich fast 290 Millionen US-Dollar ein, zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste Scorsese-Film. Tom, das ist jetzt in dieser Staffel neu. Du darfst uns zwar weiterhin gern die Handlung zusammenfassen, aber um noch mehr über den Film diskutieren zu können, werden wir uns in diesem Segment künftig noch kürzer fassen.
Richtig.
Here we go.
Nach Goodfellas und Casino widmet sich Martin Scorsese in Departed unter Feinden ein drittes Mal der Mafia. Der von Matt Damon gespielte Costa Sullivan infiltriert als frischgebackener Beamter die Massachusetts State Police in Boston, um seinem Ziehvater, dem Boss der irischen Mafia Frank Costello, natürlich Jack Nicholson, als Spitzel zu dienen. Zur gleichen Zeit wird der junge Polizeikadett Billy Costigan, verkörpert von Leonardo DiCaprio, in Costas Bande eingeschleust, um wiederum für die Undercover-Abteilung des Departments als Maulwurf zu arbeiten. Ein zermürbendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt, als beide damit beauftragt werden, die Ratte unter ihren Leuten zu finden und sich quasi selbst zu enttarnen. Spannungsgeladen, brutal und bisweilen auch ziemlich komisch treibt die Story ihre Protagonisten, es sind hauptsächlich Protagonisten, deswegen gender ich hier nicht, vor sich her, bis zum überraschenden Showdown, über den wir hier sicherlich gleich auch noch reden werden.
Danke, Tom.
Bitte.
Unfassbar eigentlich, dass es so lange gedauert hat, bis wir endlich mal einen Film von Martin Scorsese besprechen, aber lieber spät als nie.
Ja.
Also Paddy, erzähl uns an dieser Stelle doch gerne mal was über den Regie-Altmeister Scorsese.
Ja, ich kann es selber fast kaum glauben, dass wir in der dritten Staffel sind und noch nicht einmal wirklich über Martin Scorsese gesprochen haben. Wie ist das überhaupt möglich? Martin Scorsese ist einer der Titanen im Filmgeschäft und eine lebende Legende, denn er hat seit den 70ern kontinuierlich tolle Filme in jedem Jahrzehnt rausgehauen.
Mhm.
Ja.
Seine Filmografie beinhaltet absolute Klassiker und bahnbrechende Filme wie Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, King of Comedy, Die Farbe des Geldes, Gangs of New York, Aviator, Wolf of Wall Street, Shutter Island und. Eigentlich könnte ich jetzt hier aufhören, weil das sagt eigentlich alles aus. Er war seit Beginn seines Schaffens 10-mal für den Regie-Oscar nominiert und gewann ihn einmal für The Departed.
Krass, ja.
Scorsese hat sehr fruchtbare Zusammenarbeiten mit Schauspielern, die er auch immer wieder in seinen Filmen besetzt. Am bekanntesten und erfolgreichsten ist seine Zusammenarbeit mit Robert De Niro als Hauptdarsteller, mit dem er ganze 8 Filme gemacht hat.
Wow.
Zuletzt das Netflix-Biopic The Irishman. 5-mal arbeitete er bisher mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle zusammen. Mit Joe Pesci brachte er es auf 4 Filme und mit Daniel Day-Lewis auf 2. Fun Fact am Rande, Martin Scorsese führte in den 80ern auch bei Michael Jacksons Musikvideo für die Single Bad Regie.
Ah. Who's bad? Jetzt wissen wir es.
Who's bad? Scorsese is bad. Ja, das war's.
Alright, vielen Dank.
Cool, danke, Paddy.
Ich fasse kurz die Biografien der wichtigsten SchauspielerInnen dieses Films zusammen und auch hier versuche ich mich kurz zu fassen. Jack Nicholson, Jahrgang 1937, zählt ohne Frage zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Mit 3 Oscars für Einer flog übers Kuckucksnest, Besser geht's nicht und Zeit der Zärtlichkeit und weiteren 12 Nominierungen, kein Wunder. Allerdings hatte er erst relativ spät, nämlich 1969, seinen Durchbruch mit Easy Rider, wo er ausführender Produzent war und eine kleine Nebenrolle spielte, obwohl er als Darsteller, Autor oder Co-Regisseur vorher schon an zahlreichen Filmen mitgewirkt hatte.
Mhm.
Für Easy Rider gab's dann auch seine erste Oscar-Nominierung. Und ab dann ging's bergauf mit seiner Karriere. Weitere Filme mit Jack Nicholson, zum Beispiel Batman von 1989, About Schmidt, Die Wutprobe oder Was das Herz begehrt, um nur ein paar wenige zu nennen.
Shining!
Ja, den fand ich nicht so gut, aber egal. Sein letzter Eintrag als Schauspieler ist von 2010 mit Woher weißt du, dass es Liebe ist?
Ach, seitdem hat er nichts mehr gedreht?
Ja.
Ah, okay, naja, kann ja sein. Krass.
Der Typ ist auch alt jetzt.
Ja.
Jahrgang 1937.
Der ist Mitte 80 jetzt.
Der geht auf die 90 zu.
Wahnsinn. Hammer.
Matt Damon, geboren 1970, erlangte mit den Filmen Good Will Hunting und Der Soldat James Ryan Ende der 90er Berühmtheit. Für Good Will Hunting schrieb er mit seinem Jugendfreund und entfernten Cousin Ben Affleck sogar das Drehbuch. Zu seinen weiteren Filmen zählen der talentierte Mr. Ripley, die Bourne-Reihe, Oceans 11 und 12 und Interstellar.
Mhm.
2007 wurde Matt Damon vom Magazin People zum Sexiest Man Alive gekürt. Aber eben direkt im Anschluss an The Departed.
Aha.
Leonardo DiCaprio werden wir in dieser Staffel tatsächlich noch ein paar Mal begegnen.
Ja.
Und wir haben ja auch schon in der ersten Staffel Inception mit ihm besprochen.
Ja.
Daher klammer ich ihn jetzt mal aus.
Wir haben noch viel Gelegenheit, über Leo zu sprechen.
Mhm.
Vera Farmiga. Das erste Mal bewusst als großartig empfunden habe ich Vera Farmiga in der Serienadaption zu Hitchcocks Psycho, nämlich Bates Motel,
ja,
die von 2013 bis 2017 gedreht wurde, wo sie Norman Bates' Mutter spielte. Die anderen Titel ihrer Filmografie sind so semi-bekannt, zumindest mir. Sie spielte viel in so politischen Thrillern mit, wie Der Spitzenkandidat oder in Horrorfilmen wie Conjuring oder The Nun.
Und der Conjuring-Filmreihe, die ich sehr gerne gucke mit meiner Freundin, ist sie mit der Hauptrolle besetzt und das macht sie auch fantastisch.
Mhm. Weitere Schauspieler, und auch hier gendere ich nicht, die sehr bekannt sind Martin Sheen, Mark Wahlberg und Alec Baldwin.
Ja.
Ich gehe jetzt aber nicht näher darauf ein, weil ich habe ja gesagt, ich halte mich kurz.
Ja.
Vielleicht ein andermal.
Ja. Manfreds Movie Night. Ne, liebe Freunde, seid ihr alle da, ja? Wunderbar. Dann, Brigitte, mein Schatz, machst du bitte mal die Musik aus? Na, da am CD-Player. Ich habe mir da letztens so ein Mixtape. Da musst du einfach auf Stopp. Nee, jetzt läufst du vor. Jetzt hast du einen Dreck weitergemacht.
Manfredo, mein Freund. Wir sind uns also einig.
Sicher. Heike aus dem Weg schaffen und es wie ein Unfall aussehen lassen.
Bene.
Bist du das, Manfred?
Komm, ich mach selbst. So.
Wer ist diese Maike?
Nie so wichtig. Gut, liebe Freunde, dann schön, dass alle da seid und herzlich willkommen zu Manfreds Mafia Night. Movie Night. Reiß die zusammen, Manfred. Für unsere Neuzugänge, ich bin der Manfred und das ist meine Movie Night. Wie immer danken wir dem Kleingärtnerverein Oberbusselbach 1953 e.V. dafür, dass wir hier unseren Filmabend abhalten können. Wir danken meiner Frau Brigitte für die Cranberry-Törtchen, dem Herbert fürs Bierfass und Heike für der...
Ja, ich habe uns was richtig Ausgefallenes gezaubert für die erste Movie Night im neuen Jahr. Muschelsuppe aus Neuengland. Eine Spezialität aus Boston in Massachusetts.
Oh, nücke gemau, oh.
Das war vielleicht ein Abenteuer, sag ich euch. Ich bin mit Gertrud zum Fischmarkt, um die Muscheln zu kaufen. Aber in Wirklichkeit hatte mich ihr Mann Gerhard beauftragt, sie zu beschatten, weil er den Verdacht hatte, dass sie was mit Gernot hatte, nachdem die letzte Bridge-Runde am Samstagabend etwas ausgeufert war.
Nö, ist es dann die Möglichkeit?
Gertrud wiederum hatte ihrem Mann nicht gesagt, dass sie sich nur mit mir trifft, um wiederum ihn zu beschatten. Da sie dachte, dass er sich mit seiner Kollegin Gerda seit der letzten Fortbildung etwas zu gut versteht. Wir also zum Ratskeller, wo Gerhard jeden Sonntagmorgen Weißwürste frühstückt, um zu gucken, ob Gerhard sich mit Gerda trifft. Gerhard war auch da, nur keine Gerda. Aber nun haltet euch fest, Gernot. Gerhard war sofort auf 180 und stürzt sich auf Gernot, dass die Würste durch die Luft fliegen.
Würste.
Och, Brigitte.
Gerhild wiederum auf Gerhard, um ihn von Gernot runterzuziehen. Da taucht plötzlich Gerda auf und mischt sich ein, greift sich aber wiederum Gernot, weil sie, wie sich rausstellte, statt auf Gernot auf Gerhard stand, was wiederum Gerhild dazu brachte.
Och, mir wird schwindelig.
Na, ich sag euch, ich hätte kaum die Möglichkeit, das Ganze mit meinem Handy zu filmen, ehe sie uns rausgeschmissen haben.
Komm zum Punkt, Heike.
Punkt?
Dort Kuscheln, Muscheln.
Welche Muscheln?
Ach, nö, gut, wie auch immer. So, liebe Freunde, dann gibt's jetzt wie immer eine kleine Einführung von mir, damit wir auch alle wissen, worum es geht. So, und zwar gucken wir heute den Film, wie hieß er denn noch gleich? Departed unter Feinden. Und da geht's um einen jungen Mann, der sich in eine Mafia-Bande einschleust.
Ach guck, der Horst hat sich ja letztens auch in so eine Gruppe junger Männer eingeschleust. Reizende Jungs, nur ein bisschen zu viel oberkörperfrei auf den Fotos. Ach du je. Das hätte ich ja gar nicht verraten dürfen.
Dann halt doch jetzt den Sabbel, Heike.
Ich sag ja gar nichts.
Nur genau, oberkörperfrei. Mafia, genau. So, und der junge Mann ist eigentlich Polizist, aber ein Maulwurf bei der Mafia. Und dann gibt's da noch einen anderen jungen Mann, der ist auch Polizist, der arbeitet aber in Wirklichkeit als Ratter für die Mafia.
Sicher, dass du nicht von Somania sprichst?
Nee, das heißt ja nur so. Und dann versuchen die sich gegenseitig zu finden und das klappt aber erst nie.
Wie soll man auch Ratten und Maulwürfe finden, die sich unter Feinden verstecken? Da käme ich nie drauf.
Gerhild hat Gerda auch als Ratte bezeichnet, neben einigen anderen Dingen.
Nö, und am Ende sind alle tot.
Wollen wir nicht lieber Tatort gucken? Ach, nee. Ist ja dasselbe, nur in schlecht.
In diesem Sinne, liebe Freunde, Telefon, fangt schon mal an, Film ab. Ja, bitte? Ich weiß, mein Pate, ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
Noch eine Neuerung in dieser Staffel. Gefällt mir der Film oder nicht, behalten wir weiterhin bei, aber auch hier fassen wir uns kürzer als gewohnt, um mehr Zeit zum Diskutieren zu haben. Wir haben uns daher auferlegt, uns auf 3 Sätze zu beschränken. Mag ich den Film nicht? Wer beginnt?
Ich habe Angst, also fang du an.
Ich habe mich tatsächlich super kurz gehalten. Ich habe den Film früher sehr gemocht. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Davon abgesehen, dass er wirklich toll gespielt und inszeniert ist, hat er dann doch ein paar Längen. Da stelle ich mir dann so ein bisschen die Frage, wo holt mich der Film ab? Und was hat das mit mir zu tun? That's it.
Ja, dem kann ich mich tatsächlich fast 1:1 anschließen. Mhm. Spannende Story mit einem ziemlich energetischen Rhythmus erzählt. Toller Soundtrack, ein paar richtig gute schauspielerische Leistungen und Twists, die mich insgesamt mit der teilweise etwas flachen Figurenzeichnung und dem ziemlich lachhaften Männlichkeitsbild versöhnen. Das ist mein Satz dazu. Aber was ich auch noch sagen muss, die Dropkick Murphys sind im Soundtrack vertreten. Da kann ich nicht wirklich objektiv sein.
Ja. Yes.
Aber so viel dazu.
Mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Aber jetzt sage ich erstmal, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde, es ist ein cooler Scorsese-Gangsterfilm mit erfreulich hohem Tempo und erfrischendem Cast. Ich stehe auf den Humor. Ich glaube, nur Quentin Tarantino schafft es, Gangster so cool und trotzdem böse darzustellen wie Martin Scorsese.
Und so lustig.
Ich stehe auch auf den Soundtrack und finde, alle Darsteller machen einen super Job. Ich meine, was kann man gegen Jack Nicholson sagen? Gar nichts. Einzig auf Mark Wahlberg hätte ich verzichten können.
Ja.
Das ist auch sehr interessant. Da will ich auch noch reden mit euch drüber.
So, und damit sind wir direkt in der Diskussion, würde ich sagen.
Bam! Nein, ich würde da gerne direkt mal dran, was ihr gesagt habt, nämlich, dass da so ein fader Beigeschmack ist bei dem Film. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn da? Warum lässt er mich insgesamt jetzt doch relativ kalt? Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich dieser Cocktail, weil es gibt keine Figur, die ich wirklich mag in diesem Film.
Ja. Mhm.
Vielleicht tatsächlich noch Evil Man himself, Frank Castello, ja, weil er einfach irgendwie wahnsinnig entertaining ist.
Mhm. Ja, und irgendwie auch am konsequentesten, ne, mit dem, was er ist und was er macht.
Selbst Vera Farmigas Figur spielt irgendwie ein doppeltes Spiel, weil sie sowohl mit Matt Damon als auch mit Leo DiCaprio ins Bett geht.
Ja,
ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich am Ende das Gefühl gehabt, ich würde den Film gerne viel geiler finden, als ich ihn gerade fand.
Mhm.
Weil es hat alles, um ihn geil zu finden, aber was stimmt gerade nicht?
Mhm. Ja. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass dir das schon sehr wichtig ist, dass du jemanden hast, mit dem du dich identifizieren kannst. Und ich glaube, das ist dir, Benny, auch nicht unwichtig.
Ja.
Also für mich ist das dann schon auch einfach ein Abbild von Menschen in bestimmten Situationen, die sich so verhalten, wie sie sich halt verhalten müssen oder wie sie glauben, dass sie sich verhalten müssen.
Mhm.
Und das finde ich interessant genug. Und ich finde das im Gegenteil teilweise auch ziemlich konsequent und schön, dass ich niemanden habe, wo ich sagen kann, auch den finde ich jetzt aber nett.
DiCaprio vielleicht, ne? Also
ja.
Billy Costigan ist so der Einzige, wo man zumindest nachfühlen kann, dass er gerade unter 100% Stress die ganze Zeit steht und deswegen auch einfach mal austickt.
Gott, der Arme.
Ja.
Es sind nie Sozialdramen. Im Sinne von, ich erzähle jetzt, wie Leute in die Mafia geraten sind und dass das ganz, ganz schlimm ist und mache einen Kommentar darauf, sondern ich erzähle eine Geschichte, die in diesem Milieu handelt. Und das Milieu ist einfach da, so wie es ist.
Ja.
Das finde ich tatsächlich immer sehr cool.
Wie gesagt, ich finde ja auch die Story spannend.
Mhm.
Irgendwie habe ich mich danach nur gefragt, was willst du mir denn eigentlich erzählen?
Ja.
Der Film ist von 2006, das sind jetzt mittlerweile über 15 Jahre und es hat sich schon einiges geändert, auch optisch. Ich meine, die haben nicht mal Smartphones, was uns ja irgendwie schon so vorkommt als vor 2000er.
Blöden, ne? Alten Klapphandys. Ja.
Ich weiß nicht, ob das heutzutage eher gemacht wird, dass man Filme hat, die wenigstens irgendwie von einer Message oder von einer Moral, die man rausziehen kann, was mit einem selber zu tun hat oder so. Aber das ist so eine fremde Welt, dass ich mich tatsächlich danach frage, ja, was wollt ihr mir erzählen? Oder wo, ne? So, was soll ich denn jetzt mitnehmen? Und ist das ein Phänomen, was eher heutige Filme haben? Oder braucht das ein Film generell? Muss ein Film einen irgendwo abholen? Oder kann man halt auch den Film dafür akzeptieren, was er ist und ihn trotzdem gut finden?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Da hast du nicht Unrecht. Ein paar Sachen, die ich mir dann so rausgezogen habe, die haben mich dann im Endeffekt auch nicht wirklich befriedigt, wo ich dachte, okay, ich könnte jetzt über den Machtzustand oder über Macht als Konstrukt als solches nachdenken. Ich könnte über Männlichkeit auch nachdenken. Ich könnte über Gewalt irgendwie nachdenken. Aber ja, dafür gibt der Film dann doch nicht genügend her. Und ich glaube, es ist tatsächlich einfach mehr die Story. Ich lasse mir eine Geschichte erzählen.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich glaube, das ist auch Scorseses Grundsatz einfach. Ich will eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, der Film darf tatsächlich gar nicht so tiefgründig betrachtet werden.
Ja.
Es ist ein bisschen dieser verrückte Humor, der auch in Tarantino-Filmen viel steckt. Für mich ist das wirklich am Anfang des Films schon, diese Szene, wo sie da irgendwie am Rande des Ufers stehen und Frank Costello zwei Leute erschießt. Und die eine fällt schräg auf den anderen drauf und sein kommt das, gee, she fell funny. Ich habe so gelacht, weil es ist einfach so absurd.
Ja, 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 voll.
Und vor allem French guckt ihn nur an und sagt nur, was stimmt nicht mit dir? So. Und er sagt irgendwie, lass dir helfen oder sowas.
Ja, ja, ja,
ja.
Also ich glaube, die Lizenz zu lachen, die gibt uns Scorsese schon sehr eindeutig. Ne?
Ja, ja, ja.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch wahnsinnig schön eigentlich zu sehen, wie wenig Jack Nicholson Frank Costello böse spielt, sondern eigentlich wie einen ganz normalen Typ. Der hat eine relativ normale Wohnung, die ist jetzt nicht wunder was luxuriös oder er hat keine Villa oder so. Er hat auch immer mal wieder so einen albernen Fischerhut auf. Also ne, er ist nicht der Pate, wie wir ihn von Coppola kennen oder so, sondern er ist irgendwie einfach, er ist einfach nur ein netter Typ und ab und zu bringt er halt Leute um und holt sich das, was er denkt, was ihm zusteht.
Ja. Jack Nicholson, habe ich gelesen, hat auch viel improvisiert, was seine Figur anbelangt und das gibt dem Ganzen auch so einen spielerischen Touch. Er ist auch tatsächlich richtig kindisch. Also allein, dass er sich im Porno-Kino trifft mit Matt Damon und dann so einen Plastikschwanz sich da umgehängt hat. Es gibt auch eine Szene, das ist auch herrlich, wo er vom Tisch aufsteht und geht. Dann unterhält sich Leo DiCaprios Figur weiter mit einem der Henchmen, mit French, und dann taucht Jack Nicholson nochmal hinter ihm auf und ganz spitzbübisch hält sich so den Finger vor die Lippen, so von wegen, psch, sag ihm nicht, dass ich da bin. Das sind Sachen, die hat er alle so am Set irgendwie entwickelt. Mhm. Und das ist cool, weil es gibt der Figur auch eine viel, viel größere Unberechenbarkeit.
Ja.
Und ja, generell, wir haben es schon erwähnt, Jack Nicholson liefert eine Leistung ab in dem Film. Das ist wirklich unglaublich.
Ja. Ja. Natürlich hat Nicholson eine sehr große Rolle in diesem Film. Und trotzdem ist noch eine halbe Stunde des Films Zeit, wenn Jack Nicholsons Figur stirbt.
Ja.
Mhm. Bis es dann diesen ganzen Showdown, yeah, wo sehr viele Figuren sterben. Mhm. Was auch so krass ist, das passiert innerhalb von gefühlt 3 Minuten.
Ja, nicht mal, glaube ich.
Dass alle 3 erschossen werden. Und dann sind es auch nur noch, glaube ich, 2 Minuten, bis Matt Damons Figur von Mark Wahlbergs Figur in seiner eigenen Wohnung erschossen wird.
Wir müssen an der Stelle das vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Ja. Es gibt dieses doppelte Spiel von 2 Spitzeln, die so ein bisschen versuchen, sich dann gegenseitig zu enttarnen. Mhm. Und dann kommen aber immer mehr Spitze dazu. Mhm. Es stellt sich daraus, dass einer von den Gangstern, die bei Costello arbeiten, dass der ein FBI-Agent war.
Ja.
Dann stellt sich irgendwann raus, dass Frank Costello, der Mafia-Boss, selber ein
FBI-Informant
Spitzel, ja, oder Informant ist. Ne? Und dann stellt sich das in den letzten Minuten raus, dass es dann noch einen Spitzel gibt, der gemeinsam mit Matt Damon eigentlich gearbeitet hat und dann von Matt Damon aber erschossen wird, um ihn quasi als Sündenbock zu haben.
Ja.
Das hat schon fast Shakespeare'sche Qualität.
Das stimmt,
und ich,
ja,
liebe es, dass das gemacht wird.
Mhm.
Und dieser Schuss, wo es dann Leo DiCaprios Figur erwischt, ist auch,
ja, ja,
das erwartest du nicht. Nein. Weil Jack Nicholson, der vermeintliche Antagonist, ist tot. Er hat Matt Damon überführt, er muss ihn eigentlich nur noch zur Polizei bringen und hat es geschafft. Und dann öffnet sich der Aufzug und paff, völlig kommentarlos ist Leo tot.
Weg ist er.
Ja.
Das finde ich auch so geil, dass diese Tode so kommentarlos passieren. Das ist einfach, ja, zack, 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 ja, jetzt seid ihr tot. Mhm. Es geht einfach weiter. Es ist einfach fertig.
Ja.
Ja.
Man kann eigentlich zusammenfassend sagen, everybody fucks everybody.
Ja.
Ja.
Die Film-WG.
Hallo ihr Lieben, hier ist Nina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem achtsamen WG-Filmabend.
Ich möchte den Begriff der Achtsamkeit der Wengler zur Diskussion stellen. Hm?
Und das ist völlig in Ordnung, Philipp. Ich höre, was du sagst und nehme dich wahr. Und sobald du dich mit Instagram auskennst und unsere Postings gestaltest, darfst du unseren Filmabend nennen, wie du möchtest.
Du bedienst dich schon wieder rhetorischer Ironie, Nina.
Lass den Schmerz zu. Das ist menschlich.
Noch 3 Semester. Noch 3 Semester.
Und jetzt wird wie immer Benedikt den Film, den wir heute gesehen haben, kurz für euch zusammenfassen. Bereit, Ben?
Ja, Nina.
Lass dein Chakra strahlen.
Wie?
Fang an.
Achso, ja gut. Also, heute haben wir Departed gesehen von Scorsese. Der war so richtig. Da ging's um die Mafia und das war ziemlich, der war immer so, Leo DiCaprio ist so in eine Kneipe rein und hat dann, und so, bam, 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 weil Matt Damon, der sah eigentlich aus, als wäre er so, aber in Wahrheit, Wirklichkeit, so richtig, Und da haben die so auf der Polizeistation immer so, fuck, 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 und dann wurde das immer krasser, so richtig krass, so, Und am Ende war bam, bam, bam. Und ich hab so gedacht, Aber dann am Ende kam der Böse nochmal so bam. Und dann dachte ich,
Danke, Ben. Und einatmen. Und ausatmen.
Ja, danke, Nina.
Der Film war ein ganz deutlicher Kommentar auf die sozioökonomische Verwerfungen innerhalb des Abhängigkeitsgeflechts kapitalistischer Strukturen postkolonial-amerikanistischer Prägung.
Habe ich ja gesagt.
Der Film war echt bewegend. Er hat mich sehr an meine Kindheit erinnert.
Schon wieder?
Es war so krass, wie wenig Kommunikation und Achtsamkeit vorgeherrscht hat. Du kannst das Glück nicht organisieren. Du kannst es nur umarmen.
Konfuzius?
Nee, mein Glückskeks.
Schon 30 Likes. So viel Liebe.
Du bist voll, Nina.
Danke, Ben. Ich weiß.
Leute, ein Wengler ernst, bitte. Neben den westlich-kulturell bedingten Störungen ist die latent unterdrückte homoerotische Beziehungsebene der handelnden Personen ein ganz klares Indiz für die Relevanz unausgesprochener Traumata.
Boah, nicht schon wieder. Philipp, du musst dich endlich outen, sonst ist das...
Bitte was?
Die ganze Gewalt hat mich auch traumatisiert. Schnell, Ben, mach ein Foto von mir.
Okay.
Ich kann so nett arbeiten.
Ganz ruhig, Philipp. Lass deinen Schalke prahlen.
Oh, Ben, du gute Seele. So, Foto posten, Hashtag Namaste, wunderbar. Machst du die Verabschiedung, Ben?
Okay, also, ja, Leute, danke fürs Zuhören, das war echt, ihr seid so richtig, und seid auch nächstes Mal wieder dabei beim achtsamen WG-Filmabend, das wird so richtig,
Warum wohne ich eigentlich hier?
Und am Ende gewinnt das gute Fragezeichen, also Mark Wahlbergs Figur ist keine positive in dem Film. Der hat mich wirklich genervt mit dieser ständigen Negativität und diese Beleidigungen, obwohl er halt bei der Polizei ist.
Ja.
Aber was ich eigentlich meine, ist, Vera Farmiga ist doch schwanger am Ende.
Ja.
Und Matt Damons Figur, also er hat zumindest eine erektile Dysfunktion.
Ja.
Da stellt sich die Frage, von wem ist das Baby?
True.
Ja. Matt Damon hat seine Figur tatsächlich als impotent angelegt, um sich von Jack Nicholsons Figur, also von diesem ständig potenten Mann, der eine junge Frau hat und immer promiskuitiv ist, abzusetzen und um die beiden Männer in so einen Gegensatz zu bringen. Das finde ich eigentlich total spannend.
Mhm. Ja.
Was finde ich aber jetzt auch insgesamt ein bisschen mir mehr erklärt, warum er generell eigentlich so ein Macho-Arsch ist die ganze Zeit, um zu kompensieren, dass er halt impotent ist, ne? Oder zumindest Erektionsstörungen hat.
Ja. Müssen wir ein bisschen aufpassen, könnte ein bisschen Küchenpsychologie sein, aber grundsätzlich stimme ich dir zu.
Das ist Schauspielerpsychologie.
Naja, also wenn es Küchenpsychologie ist, dann bietet uns der Film das ja aber auch an, muss man sagen. Ne? Das sind ja keine Sachen, die wir uns jetzt ausdenken, sondern das will der Film uns ja erzählen.
Ja, also nicht alle Männer, die impotent sind, sind Arschlöcher.
Nein. Aber es geht jetzt nur um die Figur.
Ja,
insofern stimme ich dir zu.
Was sagt ihr denn zu dem Männlichkeitsbild und auch dem Frauenbild, was da transportiert wird? Und inwieweit kann man auch die ernst nehmen?
Ja, diese typische Männerwelt, ne? Mafia ist halt die Männerwelt, auch Polizei ist zu dem Zeitpunkt noch definitiv die Männerwelt. Mhm. Auch wenn es gespickt ein paar PolizistInnen gibt, beziehungsweise ErmittlerInnen dort am Tisch mitsitzen, aber zu sagen haben die nix. Also,
Nee. Ja.
Das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen.
Ja.
Die Männer dominieren alles in diesem Film.
Ja.
Und beide Welten eben bewegen sich ausschließlich in einer harten, toughen, rauen Welt.
Ja, es wird 238 Mal Fuck gesagt in dem Film.
Und die einzige Figur, die weiblich ist und wirklich auch ein bisschen was zu sagen hat, ist die Psychologin.
Mhm.
Was natürlich auch irgendwie ein Kommentar ist.
Das ist halt das Weibliche, das weiblich-mütterliche, ne, wenn man so will.
Genau.
Ja.
Trotzdem ist sie ja nicht ungebildet. Sie ist ja auf gar keinen Fall dumm.
Nein.
Nö, aber ihre Funktion ist der Love Interest für die Jungs und das Bindeglied zwischen den beiden für diese Ménage à Trois-Geschichte.
Genau. Ja.
Sie wird ja auch wirklich schlecht behandelt, finde ich, von Matt Damon. Also ich verstehe gar nicht, wie sie mit dem Typen zusammen sein kann.
Ja.
Weil, also ganz krass fand ich die Szene, wo sie Kinderfotos von sich mitbringt, wenn sie einzieht. Und er guckt sich das an und sagt, das hängen wir auf gar keinen Fall auf.
Mhm. Also man könnte das schon auch so ein bisschen als toxisch beschreiben, die Beziehung.
Ja.
Es gibt Momente, gerade halt am Anfang, wenn sie sich kennenlernen, das ist irgendwie ganz süß oder ganz schön miteinander.
Mhm.
Aber ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass das mit Damons Figur macht, weil es in der Gesellschaft halt erwartet wird. Als guter Polizist suchst du dir eine Frau, hast eine gute Wohnung. Also du versuchst so ein bürgerliches Leben aufrecht zu erhalten. Aber wie viel Liebe da tatsächlich ist, würde ich mal mindestens in Frage stellen.
Ja. Ja, wie viel hat er ja auch mitbekommen von zu Hause davon?
Eben, er hat ja auch kein gutes Beispiel bekommen.
Also. Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen zu den Frauenrollen.
Mhm.
Departed besteht damit, wie so viele andere Filme, auch den Bechdel oder Bechdel-Wallace-Test nicht. Habt ihr von dem schon mal gehört, Jungs?
Mhm.
Nee.
Alison Bechdel ist eine Zeichnerin und Autorin und hat 1985 einen Cartoon veröffentlicht, in dem es quasi um diese Frage ging. Und seitdem ist aus dem Ganzen eine Art Test geworden. Er ist nicht wissenschaftlich valide oder geprüft, aber er wird oft benutzt, um Frauenrollen in Filmen zu testen. Und zwar werden immer drei Fragen gestellt.
Mhm.
Gibt es mehr als zwei Frauen? Reden sie miteinander? Und wenn, über was anderes als über einen Mann? Es ist krass, aber seitdem ich das kenne, ist es wirklich mindblowing. Peinlich viele Filme. Wo das genau so ist. Jetzt bei Departed habe ich mir gedacht, das ist insofern, denke ich mal, in Ordnung, weil es ist wirklich eine Männerwelt, in der das Ganze spielt.
Hm.
Das ist auch durchaus ein Kommentar auf die ganze Geschichte. Auch wie Jack Nicholson mit seiner Freundin oder mit den Mädels, mit denen er dann in die Oper geht, umgeht. Natürlich ist das frauenfeindlich von seiner Sicht, aber der Film ist nicht frauenfeindlich, weil er nicht sagt, dass das in Ordnung ist oder das irgendwie unterstützt oder auch kommentiert, sondern er zeigt es einfach nur.
Das ist auch ein wiederkehrendes Thema von Scorsese, diese exzessive Männerwelt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich meine, Wolf of Wall Street, allen voran, ne? Die Mafia-Filme vorher, Goodfellas und Casino, auch Gangs of New York ist definitiv ein männerdominierter Film, die sich gegenseitig abmetzeln und Machtspielchen spielen. Es scheint etwas zu sein, was ihn fasziniert.
Aber die Frage ist halt, ob man diese Filme mit dieser Thematik anders erzählen könnte.
Vera Farmiga hat sich tatsächlich auf die Rolle übrigens vorbereitet, indem sie mit einer echten Polizeipsychologin der LAPD gesprochen hat. Und die hat dann das Skript sich durchgelesen und gesagt, ja, mit deiner Figur stimmt so ziemlich alles nicht, was das Berufliche angeht.
Kein Psychologe der Welt würde sich so verhalten.
Nein.
Lass uns noch kurz in dem Moment ein bisschen über Leonardo DiCaprio sprechen. Mhm. Ich finde das sehr spannend, weil 2006 war noch so mit die Zeit, wo er noch versucht hat, sich von seinem Image als Teenie-Star und Mädchenschwarm zu lösen, das er seit Romeo und Julia und vor allem Titanic innehatte. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ich liebe Leonardo DiCaprio über alles, habe ihn immer geliebt, fand seine Schauspielkunst immer klasse. Der hat auch lange vor Romeo und Julia und Titanic fantastische Sachen gespielt. Mhm. Ich sag nur What's Eating Gilbert Grape mit Johnny Depp und Jim Carroll, The Basketball Diaries. Du bist auch mit Mark Wahlberg. Also der war schon immer ein fantastischer Schauspieler.
Ja.
Das ist er in Departed auch. Aber ich finde, wenn man ihn heute auch sieht und wenn man weiß, wo er damals herkam, merkt man ihm das sehr an, dass er versucht, gegen dieses Image anzuspielen. Und das ist sehr interessant.
Mhm. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Was man optisch halt sieht, ist, dass er sich die Haare kurz geraspelt hat.
Mhm.
Und dieses Raspelkurz ist natürlich erstmal so ein optisches Zeichen. Ich bin ein harter Hund und ich muss jetzt auch in dieser männerdominierten Gesellschaft als Figur überleben.
Ich habe sogar auch ein bisschen Bart.
Genau.
Ein bisschen.
Aber stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja.
DiCaprio hat eigentlich, wie du sagst, Tom, schon immer geil gespielt. Also er hat sich mega entwickelt, finde ich, aber ich finde ihn zum Beispiel auch klasse in Aviator.
Mhm.
Ich finde ihn auch klasse in Gangs of New York.
Mhm.
Danach ging es richtig krass los, fand ich. Also okay, Leo ist nicht nur der Titanic-Boy.
Ja.
Im selben Jahr wie Departed kam ja noch ein Film mit ihm raus, Blood Diamond, wo er auch so einen ziemlich krassen Typen spielt. Und das war übrigens auch der Grund, warum er bei dem Oscar für die beste Nebenrolle für Departed, also bei der Nominierung, nicht beachtet wurde, weil er wollte, oder man hat irgendwie gesagt, das ist doof, wenn die sich da gegenseitig Konkurrenz machen.
Mhm.
Und er wurde dann für Blood Diamond nominiert. Mhm. Gewonnen hat er ihn bei beiden nicht, aber das ist schon krass, ne? Also wenn du solche Filme rausbringst, so, oh, wir haben zwei krasse Filme von dir dieses Jahr.
Mhm.
Hm, für welchen nominieren wir dich denn jetzt? Das sind Probleme, die möchte ich auch haben.
Na, aber damit DiCaprio einen Oscar bekommt, muss er erstmal in eiskaltes Wasser springen und in einem gehäuteten Pferd schlafen. Also vorher ist da nichts drin.
Was sagt ihr denn zu der Oscar-Nominierung für Mark Wahlberg?
Ja, ich verstehe es nicht. Das verstehe ich nicht.
Nein. Also sagen wir so, ich verstehe es schon, aber ja.
Okay, erleuchte mich.
Naja, ich weiß noch damals, das war ein Comeback von und für Mark Wahlberg, der lange vorher also nichts gemacht hat und ich glaube, den man so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm hatte und der auch so ein bisschen abgemeldet war.
Hm.
Und dann war er wieder da und das sollte, denke ich, auch ein bisschen forciert und beworben werden.
Okay.
Und das finde ich dann doch immer super spannend. Die Oscars sind halt eine politische Veranstaltung.
Hm.
Und rückblickend, klar, also er hat das schon nicht schlecht gemacht, ne? Und für ihn persönlich war das, denke ich, auch ein tolles Comeback, aber es war keine Oscar-würdige Performance.
Nein.
Seien wir ganz ehrlich. Da gibt's ganz andere Sachen.
Entschuldige, aber das hätte jeder spielen können. So wirklich.
Also er hat das schon sehr eindrucksvoll gespielt, das muss man schon sagen, ne? Also seine Performance bleibt einem schon im Gedächtnis.
Ja, habe ich ja gesagt.
Ich würde jetzt auch, wenn du mich fragst, nenn mir 5 Filme mit Mark Wahlberg, würde ich jetzt erstmal wirklich sehr lange überlegen.
Es kam danach wieder, kam welche.
Hm. Ich glaube, der war in irgendeinem Transformers-Film oder so dabei.
Ja, und der hat auch mit Shyamalan dann gedreht und so, das kam alles nach Departed.
Aber der macht vor allem diese Steroid-Testosteron gefüllten Dumpfbackenfilme, also vielleicht mag ich noch deswegen nicht, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie eine schwierige Rolle war. Ich meine, er spielt einen Typen, der einfach alles beleidigt und einfach eklig ist.
Ja.
Sorry, so schwer ist das jetzt nicht.
Ja, und das macht Alec Baldwin auch, und zwar besser.
Ja. Jeder in dem Film macht das.
Ich habe gerade rausgefunden, dass Mark Wahlberg Marky Mark war.
Ja, das wusstest du nicht.
Das wusste ich nicht.
Er ist ein Marky Mark.
Ein weißer kleiner Rapper.
Ach ja.
Ja, krass. Und zwar in den 90ern, ne?
Ja, und ich glaube, das ist halt auch mit so ein Ding, ne? Weil der ist dann halt zum ernstzunehmenden Schauspieler geworden und dann wird halt irgendwie versucht, mit einer Oscar-Nominierung das halt irgendwie in die Richtung zu treiben, in der man das haben möchte.
Bom, 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 bom.
Elfriede und Gisela.
In Codenamen.
Ja, Ja?
Ei, Elfried?
Ei, Gisella.
Na, was machen die Unruhezustände?
Sind wie weggeblasen durch die bunten Pillen von unserem Zivi.
Bitte was?
Ei, was dann? Die erste Tablette gab's sogar umsonst.
Manchmal wär ich gern du, Elfried.
Jo. Und?
Du, ich muss dir was erzählen.
Hast du dich vom Franke Frank in die Oper ausführen lassen?
Nein, auch Elfried, du liederliches Ding, du. Der alte Zausel ist überhaupt nicht mein Fall. Der mit seinem schmierigen Grinse und seinen Polyesteranzüge.
Ach ja, wie 1972 in Las Vegas.
Eher wie 1959 in Bonn-Gronau.
Cocktails, Roulette und weiße Cadillacs.
Toast Hawaii, HB Filter und hätte sie's gewusst.
Schee.
Schaurig. Jedenfalls, der Frank. Ich geh doch nicht aus mit einem Mafia.
Wie bitte?
Ups, tut mir leid, Elfried, mein Gebiss. Ich hab gelispelt. Ich meinte nicht Mafia, ich meinte Masia. Masia-Chusetz. Ja, da würde ich gerne mal hin und.
Gisella? Codewort alter Maulwurf?
Codewort graue Ratte?
Gisella!
Elfried!
Initiiere Wechsel zur Geheimsprache.
Verstanne.
BKA.
CIA.
Ulala.
Oh ja, ja.
ILA.
WTF.
SOS.
Treff mit Chef.
USA.
Alles klar.
Komm schnell.
HDL.
Bom, 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 bom.
Elfriede und Gisella.
Den Fuck-Count habe ich schon gesagt, 238. Jetzt kommt noch der Buddy-Count. Es sterben 22 Leute. In dem Film.
Wow.
Ja, das ist schon ordentlich.
Das ist ordentlich. Vor allem, die sterben ja alle irgendwie entweder sehr abrupt oder sehr krass.
Mhm.
Das ist schon eindrucksvoll. Und dass es dann irgendwie doch 22 Menschen sind, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Haben wir nicht so viel vor, ja.
Ist euch aufgefallen, dass über den ganzen Film verteilt Kreuze zu finden sind?
Ja, Xe, wenn man so will.
Xe, wenn man so will?
Ja.
Und zwar bei allen Figuren, die früher oder später sterben.
Mhm. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Du siehst von Anfang an in verschiedensten Formen Kreuze. Im Aufzug, wenn Leos Figur und Matt Damons Figur wieder runterfahren, ist hinter Leo ein Kreuz. Im Flur, ganz am Ende, wenn Matt Damons Figur zurückgeht in seine Wohnung, auf dem Teppich des Flurs, die Fenster in diesem Gebäude, wo Martin Sheens Figur vom Dach gestürzt wird, die Fenster sind alle quasi mit Tape geixt.
Ja.
Also komplett über diesen ganzen Film finden sich hidden in plain sight, sagt man, glaube ich, dazu.
Ja.
Diese Kreuze versteckt und das finde ich ganz spannend.
Das ist cool, ja.
Spannend.
Die Szene, in der Matt Damons Figur unter die Dusche geht und Vera Farmigas Figur das dann nutzt, um die CD sich anzuhören auf der Stereoanlage, die Matt Damons Figur überführt. Also die Duschshots sehen genauso aus wie in Psycho.
Ah.
Ja, das ist Psycho, klar.
Das ist natürlich auch Absicht gewesen, das ist kein Zufall.
Klar.
Ja.
Ich kenne eigentlich nur einen Funfact, nämlich dass Scorsese ursprünglich für die Rolle von Frank Costello Al Pacino haben wollte, der dann aber abgelehnt hat. Hätte auch auf Pacino gepasst, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Jack Nicholson und Pacino, würde ich auch Jack Nicholson nehmen.
Ja, das ist die Frage. Also Al Pacino verbindet man dann doch sehr mit der Mafia. Da könnte man meinen, das würde gut funktionieren. Es ist halt völlig anders geworden dadurch, denke ich mir.
Ja.
Also Al Pacinos Frank Costello wäre ganz anders gewesen.
Ja.
Die Figur Frank Costello wurde dann auch ausgebaut und noch größer geschrieben, nachdem Jack Nicholson zugesagt hatte.
Mhm. Frank Costello ist übrigens der Name eines echten Mafia-Gangsters, der in den 30er Jahren gelebt hat.
Oha.
Ja, er hat aber nicht viel mit der Figur zu tun, die Jack Nicholson spielt, aber der Name ist halt 1:1 übernommen worden.
Ja.
Ganz kurz noch, das müssen wir auf jeden Fall erwähnen, Departed ist eine Neuverfilmung eines Hongkonger Films und zwar Internal Affairs.
Oh ja.
Stimmt.
Der auch, ja, sehr erfolgreich war, auch sehr brutal, aber ein bisschen anders, denn zum Beispiel in Internal Affairs kommt der korrupte Polizist am Ende davon.
Mhm.
Nice.
Ja, alles in allem, wer mag ein Fazit machen?
Fazit, everybody fucks everybody.
Ja.
Ja, und so ein bisschen, was ich auch dachte, ist ein bisschen der Scorsese unserer Zeit. Ne? Also unserer Zeit meine ich jetzt so Benny und ich wahrscheinlich, Paddy, du nicht so.
Ja, bei mir ist eher Wall Street. Ja.
Departed war so der erste Scorsese, den ich neu gesehen habe, als der ins Kino kam und so bewusst gesehen habe.
Ja.
Goodfellas und Casino kannte ich auch, waren aber Filme aus einer anderen Zeit. Und also so, Departed ist so der Mafia-Film von Scorsese meiner Generation.
Ja.
Yes.
Das war die erste Episode der dritten Staffel von Piratenplausch mit The Departed unter Feinden. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns euren FreundInnen, eurer Familie, Filmnerds und Comedy-Fans. Wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Gern auf Instagram oder Facebook, da findet ihr uns unter dem Accountnamen Piratenplausch. Wir freuen uns riesig, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leinen los, Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.
Hey, Tom, was ist denn mit dir los?
Oh Mann, Paddy, ich weiß nicht weiter. Wir haben einen Maulwurf in unserem Podcast, der die besten Gags an die Konkurrenz verrät, aber ich finde ihn einfach nicht.
Das muss doch nicht sein. Es gibt doch Piratenplauschs patentierten Maulwurfaufstöberer.
Den patentierten Piratenplausch-Maulwurfaufstöberer?
Ja, dieses bahnbrechende und einfach zu bedienende Gerät entlarvt jeden Langfinger kreativen Eigentums und verklagt ihn automatisch auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Mickey Mouse Solutions.
Mit einer Fehlerquote von höchstens 98,9%. Halt die Klappe, Donald!
Wahnsinn, Paddy. Das ist ja unglaublich. Und wie funktioniert es?
Kinderleicht. Du richtest den Sender einfach auf die Person deiner Wahl.
Hey Jungs, was macht ihr da?
Und drückst auf den Knopf hier. Und sobald der Aufstöberer einen Maulwurf aufstöbert...
Hör mal, es piept bei Benny.
Und schon hast du deinen Maulwurf.
Was?
Benny ist der Verräter.
Auf ihn.
Was?
Nimm dich, du Verräter.
Oh!
Nimm das, du Ratte.
Ey, was soll denn das? Hör doch mal auf mit dem Scheiß.
Und jetzt schlagen wir ihn abwechselnd.
Au, 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 aua, ah.
Zur Risiken und Nebenwirkungen suchen sich jemanden, den das interessiert. Ergebnisse nicht eindeutig. Das Gerät findet nicht wirklich Verräter.